Und dieses leichte Drüberbeugen hat sofort einen riesen Impuls ausgelöst. Ich habe da beim zweiten Turnier sofort die Linien gesehen. Ich habe die Bälle besser getroffen, genau dahin gepattet, krass, wo ich auch wollte.
Also so eine Kleinigkeit ist es dann am Ende vielleicht.
Eine Kleinigkeit, aber trotzdem muss man es erstmal sehen. Und vielleicht war es genau richtig, dass er zu dem Zeitpunkt auch vor Ort dabei war.
Ja.
Genau, also
war,
wie
alles
gesagt, die Note war, also für mich ist jetzt egal, ich spiele keine Spikes, aber die Note war da, man soll da wieder aufpassen, die Schuhe ausziehen. Es war, glaube ich, am Samstag, lag ich auf dem Sofa, blinkt mein Handy, weil ich ja nach wie vor in dieser Notification-App mit drin bin von der Tour. Wir mussten leider unschön erfahren, dass wir nur noch ein paar Markings in dem Parkett haben. Und der Spieler, derjenige, der es war, ich weiß bis heute nicht, wer es war, soll sich bitte sofort bei der Tour melden. Unterm Jahr ist immer schwierig, dass du, ich will nicht sagen, dass du keinen guten Caddy kriegst, ein bisschen hart für die, die jetzt keinen Job haben, das will ich nicht sagen, aber natürlich ist die Auswahl an Caddies erstmal größer nach der Saison, wenn jeder irgendwie sich neu umschaut, wenn einige vielleicht die Tourkarte verlieren, neue Youngster hochkommen, sich irgendwelche Leute trennen.
Oder ganz viele von der Lift-Tour plötzlich wieder Zeit haben.
Deswegen ist so mein Gedanke gewesen, von Grund auf, jetzt spiele ich die Saison zu Ende und dann gucke ich mir nach einem Caddy um fürs Folgejahr,
okay,
der wieder dauerhaft quasi dabei ist.
Tee Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittamer.
Ja, Menschenskinder, wo ist der Typ? Wir eigentlich. Das ist die erste schwäbische Ausgabe von Tee Time, der Golf-Podcast. Marcel Schneider heute zu Gast in Tee Time. Wir beide haben das Schwabenland verlassen und sind mit unseren Autos 900 Kilometer
so weit wie möglich weggefahren.
Genau, schnell weg. Der ein oder andere von meinen Kumpels hat irgendwie gedacht, ich fahre zum Pokalspiel VfB Stuttgart gegen Rostock, weil ich gepostet habe, dass ich auf der Autobahn gen Norden bin, gen Ostsee. War aber nicht so. Es stand das nächste BMW Golf Cup Regionalfinale an. Wir sitzen oben im ersten Stockwerk des wunderschönen Clubhauses von Winston Golf. Krasser Platz, oder?
Absolut. Ich habe zwar nur eineinhalb Bahnen gesehen, aber was ich gesehen habe, war wunderschön.
Ja.
Und vor allem grün. Das zur jetzigen Jahreszeit.
Trifft man selten an, vor allen Dingen im schwäbischen Raum, muss man leider sagen, ne? War es mit dem Wetter halt. Ja gut, aber das haben wir in Deutschland, glaube ich, flächendeckend jetzt erlebt. Da müssen wir jetzt auch gar nicht groß drüber sprechen. Marcel war heute als Friend of the Brand von BMW am Start. Beat the Pro bedeutet,
richtig,
an einem Par 3, wer das Ding näher an die Fahne ballert als du, bekommt eine Cap unterschrieben von dir.
Genau, ja.
Du bist auch mit sehr vielen Caps wieder aus der T-Box rausgelaufen. Das hat heute sehr gut funktioniert.
Heute war ich zufrieden, ja.
Ja.
Ich hoffe, trotz den wenigen Caps die Kundschaft auch, ja. Aber nee, wie gesagt, heute habe ich gut gespielt. Und zwar, denke ich, ein rundum gelungener Tag.
Aber so ein Tag geht schon so ein bisschen auch, weil du machst ja wirklich den ganzen Tag das Gleiche. Warten, schlagen, zwischendurch mal was trinken, was essen. Aber du befindest dich, muss man sich echt mal reinziehen, immer an derselben Bahn, immer im gleichen Setting. Du wechselst vielleicht mal einen Schläger, weil der Wind sich dreht oder stärker wird. Aber ansonsten machst du 6 Stunden gefühlt das Gleiche.
Richtig. Viele behaupten, man sollte eigentlich noch eine halbe Stunde auch können, wenn man den gleichen Schlag macht. Dem ist nicht so.
Ja.
Tendenziell wird es aufgrund der langen Warterei, dass man natürlich sehr lange an einem Fleck steht, mit zunehmender Zeit immer schlechter das Ergebnis und schwieriger. Klar, der Körper macht zu irgendwann. Vor allem jetzt heute war es sehr windig und kalt.
Ja.
Also es wird im Gegenteil nicht leichter, je länger man da steht.
Du hast ein paar coole Geschichten erzählt. Dänemark, DP World Tour vor 2 Wochen.
Ja.
Sagen wir mal so, rein ergebnistechnisch war es jetzt nicht so geil, aus deiner Sicht.
Ja.
Ja. Aber auch sonst war es mit sehr vielen negativen Highlights verbunden. Sagen wir mal so, abends essen in der Stadt ist schön, aber essen gehen in der Stadt ist schön, aber mit dem Auto.
Ja, den Zusatz, den ich da die ersten 2 Tage gehabt habe, den hätte ich nicht gebraucht. Ja. Also am ersten Abend wollten wir essen gehen, ich und mein Caddy.
Ja.
Fahre ich in die City-Tiefgarage und City gehe ich davon aus, braucht man sich erstmal keine Gedanken machen, dass sie irgendwann mal zumacht, zu normalen christlichen Zeiten. Wie auch immer, es war 18 Uhr, wir fahren in die Tiefgarage rein oder 18:30 Uhr. Wir essen und nach dem Essen, Pi mal Daumen, kurz vor 9 kommen wir raus, Tiefgarage zu. Und ich denke mir, wie komme ich jetzt mit irgendeinem Code an mein Auto ran? Weil ich kenne, dass es mit Code eingibt, geht die Garage auf.
Ja.
Ist mir aber eingefallen, ich habe gar kein Parkticket gezogen, weil es keine Schranke gab. Ja, habe ich zurück zum Restaurant gesagt, wie kann ich hier mein Auto befreien? Dann sagen die, rufst du die in die Hotline an, ist Security, und die machen die dann auf.
Ja, die kannten aber das Problem dann offensichtlich,
die
oder?
Die kannten das, warum? Ich habe angerufen, haben die direkt gesagt, ja, kostet aber 400 dänische Kronen. Das geht noch einigermaßen, Pi mal Daumen, 70, 80 Euro.
Okay.
Dann kam der aber und sagte, er will nur Cash haben. Dann gebe ich ihm das Bar und es ist direkt in die Tasche gewandert. Es hat so auf Schwäbisch würde man sagen einen Bike-Schmeckle gehabt.
Mhm.
Ja. Aber gut, immerhin war das Auto dann befreit, ich konnte rausfahren. Dann kam aber die zweite Nacht, Abend. Ich wollte am Hotelparkplatz mit meinem schönen BMW wegfahren. Was sehe ich? Dass sich immer näher quasi ein Sprinter nähert. Ich hub noch und bumm hat's gemacht. Schön hinten reingefahren.
Hm.
Ja. Gott sei Dank ist der Schaden überschaubar. Trotzdem ist es natürlich ärgerlich. Und so hat die Woche dementsprechend doof angefangen. Und wir alle wissen auch, doof aufgehört.
Das Wochenende war jetzt nicht mehr so dabei bei dir.
Da war ich dann schon daheim, ja. Mm,
ja. Dennoch, viele haben es auf Social Media gesehen, ich auch, im Fernsehen auch. Das ist ja ein sehr spektakulärer Platz. Sieht krass aus. Tolle Anlage, auch die Hotels, was man so gesehen hat. Alles vom Feinsten. Und jetzt haben wir heute gelernt, wir zwei, das ist im Besitz der Familie, die Lego herstellt. Oder die, sagt man Familie, also der Familie, die eben die Firma Lego besitzt, dementsprechend kohletechnisch wahrscheinlich genug am Start.
Das hat man auch gesehen, also wie du es gerade gesagt hast, der Platz war wirklich phänomenal im Zustand, 1A von der Qualität und auch die ganze Gebäude außenrum, ich glaube, der ist noch nicht sehr alt, der Platz, aber es ist wirklich, ja, du merkst, da wurde nicht gespart, ja. Da wurde richtig geklotzt.
Neues Hotel mit Echtholzparkett.
Mhm.
Und ihr habt vor dem Turnier von den Bossen, also von der DP World Tour, eine Nachricht bekommen, dass man auf dieses Holz bitte besonders aufpassen soll.
Das hat auch dann so semi-mäßig funktioniert, ja.
Ja,
also lustigerweise war so die Caddy Lounge, die Range, das Chipping Grün, das war alles quasi so vorgelagert.
Ja.
Und zur Players Lounge oder Frühstück, hast Mittagessen, musstest du quasi durch die ganze Hotelanlage durchlaufen. Ich glaube, das war nur ein Stock. Ich habe da nicht gewohnt, aber ich meine, das war alles nur erdgeschossmäßig. Das heißt, der Flur war relativ lang, wo du über diesen heiligen Parkett laufen musstest, der ganz neu erst verlegt worden ist.
Oh oh.
Deswegen gab es auch die Note von der Tour, weil ja einige mit Nägel bei uns spielen in den Schuhen.
Ist das wieder so ein Ding? Also ich habe es mit Alex Knappe gehabt, ja, vor ein paar Wochen. Der trägt auch wieder Stahlspikes.
Ja, ich habe das Gefühl, peu à peu kommt es wieder zurück. Ja, ja. Also zu Beginn, wo ich auf die Tour gekommen bin, war das eher so am Abschwappen. Also es hat so gut wie keiner mehr benutzt. Jetzt würde ich sagen, haben schon so 10 bis 15 Spieler. Ja.
Ja. Okay. Tut einem Holzboden, einem Echtholzparkettboden, egal ob geölt, geweißt oder wie auch immer, nicht so gut?
Nein, und könnte man auch drauf kommen?
Ja, so, also jetzt habt ihr die Nachricht bekommen, lief am Anfang auch ganz gut, also als du noch da warst,
genau, also war wie alles gesagt, die Note war, also für mich ist jetzt egal, ich spiele keine Spikes, aber die Note war da, man soll da wieder aufpassen, die Schuhe ausziehen. Ich habe auch eigentlich die ganzen Leute nur gesehen mit ihren Schuhen in der Hand.
Ja.
Ja, und als ich daheim war, das war, glaube ich, am Samstag, lag ich auf dem Sofa, blinkt mein Handy, weil ich ja nach wie vor in dieser Notification-App mit drin bin von der Tour. Und dann steht dran, wir mussten leider unschön erfahren, dass wir nur noch ein paar Markings in dem Parkett haben. Und der Spieler, derjenige, der es war, ich weiß bis heute nicht, wer es war, soll sich bitte sofort bei der Tour melden.
Glaubst du, der tut's? Oder hat's gemacht?
Ja, nee, denke ich schon.
Echt jetzt?
Ja.
Du merkst es doch. Also wenn du mit diesen Dingern im Holz, ja, du bleibst ja richtig hängen.
Ich würde auch sagen, du merkst es. So ganz leicht in Schutz nehmen vielleicht. Ich weiß ja nicht, wie die Runde verlaufen ist. Hast du vielleicht Frust, hast du ja andere Gedanken.
Ja.
Aber ja, klar, mit der Note ist natürlich nicht ideal.
Ja, so. Okay.
Ich weiß noch nicht, ob er jetzt Hausverbot bekommen hat oder irgendwas.
Aber ihr wisst auch nicht, wer es war.
Also ich weiß es bis heute nicht. Die werden es schon wissen vor Ort, klar.
Okay.
Vielleicht weiß ich es auch nächste Woche, aber aktuell weiß ich es nicht.
Okay, also passt bitte mit euren Spikes auf.
Absolut.
Echtholz und Stahl-Spikes tut nicht gut zusammen.
Und für die Knie ist auch nicht gut. Ja. Viel mehr Belastung auf dem Knie.
Wie geht's dir sonst? Wie läuft die Saison? Ich meine, klar, jetzt kann jeder in die App gucken und so weiter und so fort, aber es ist, muss einem ja auch immer wieder bewusst sein. Oftmals ist es ein Schlag, oftmals ist es einfach ganz knapp am Cut vorbei. Bei euch sind es ja immer nur so Nuancen, was vielen ja nicht bewusst ist, was innerhalb von 2 Tagen bis zum Cut sozusagen passiert, kann am Ende ein scheiß Schlag sein, der dich nicht ins Wochenende bringt. So, jetzt haben wir alle in Erinnerung, letztes Jahr euren Zweikampf in Österreich, Nikolai und du im Kampf um die Krone. Nikolai hat dann die Pole Position geholt. Du warst ganz nah dran jetzt an dem Toursieg sozusagen. Wie würdest du jetzt so die Zeit von da bis hier so für dich so ein bisschen einschätzen, einordnen? Wie läuft es für dich gerade so auf der Tour?
Also die gesamte letzte Saison war eigentlich okay. Ich habe dann leider so ein kleines Tief gehabt bei den großen Turnieren, so wie jetzt Irland und Wentworth. Da habe ich nicht so gut gespielt. Nichtsdestotrotz war die Saison unterm Strich sehr gut. Ich habe es dann auch ja, fast, sage ich mal, ins Finale geschafft. Da hat letztendlich ein Schlag gefehlt. war dann die bittere Pille noch, dass ich vor Ort sein musste, weil ich erster Reserve war und noch warten musste, ob irgendeiner absagt. Aber kann sich jeder fast vorstellen, wie das ausgeht.
Ja, da sagt keiner ab, ne?
Wenn es garantiertes Preisgeld gibt und du nur einen Schlag machen musst als Spieler und schon bekommst du das Geld vom Letzten, ist die Chance gering gewesen.
Wie bist du dann da gesessen?
Nichtsdestotrotz musste ich natürlich die Chance bewahren und dann noch vor Ort sein. Und ganz bitter war, ich habe mich ja dann von morgens an warm gemacht und dann kamen natürlich einige Spieler, die jetzt nicht direkt wussten, dass ich erster Reserve bin.
Schön, dass du da bist.
Und sagen noch beim Vorbeigehen, ja, spiel gut, hau rein nachher. Und ich so, ja, ja.
Oh, fuck.
Ja, es war eine doofe Situation, muss ich ehrlich sagen. War unangenehm, ja.
Wie geht man dann damit um? Also du bist ja dann in diesem Zirkus ganz normal drin, wie du gerade sagst, du spielst dich warm, bist auf der Range, bist mit einer Proberunde auch unterwegs gewesen noch, oder?
Proberunde nicht, aber ich kannte den Platz von den vorherigen Jahren. Wir haben auch schon öfters mit Nationalkader da Lehrgänge gehabt und Proberunden gespielt oder Trainingsrunden gespielt. Wie gesagt, ich selber wusste eigentlich im Vorfeld, dass die Chance so bei weniger wie 1% war. Deswegen habe ich jetzt auch die Vorbereitung nicht dementsprechend ausgelegt, dass ich jetzt spiele.
Ja.
Habe mich natürlich an dem Morgen schon richtig warm gemacht und nun vorbereitet. Aber wenn du beim Turnier nicht dabei bist oder wenn du auch einen Cut verpasst hast, dann ist es sehr unangenehm, als Spieler dann noch vor Ort zu sein und zu trainieren. Und so war das Gefühl jetzt auch im Vorfeld zu dem Turnier dann. Also, dass ich dann quasi dann nicht von Montag bis Donnerstag da rumhampeln möchte, sondern eher dann auf den Lucky Punch vielleicht hoffen, der kommt, aber der dann letztendlich dann nicht kam.
Jetzt hast du ja gesagt, es war dann ein Schlag. So, hast du den mal versucht...
Ja, klar.
Zu eruieren, welcher Schlag das vielleicht war?
Klar, in diesen 6 Stunden Warm-up, sage ich jetzt mal, die ich dann da hatte, da geht ja schon viel durch den Kopf. Ich habe zum Beispiel mit einem mäßigen bis schlechten Wedge aufgehört in Abu Dhabi, das weiß ich noch. War zwar ein schwerer Schlag, der war so in Wind rein, ich hatte 110 Meter und das hat richtig gepfiffen. Ich habe dann einen Wedge gehauen, was normalerweise 130 fliegt. Den habe ich dann ein bisschen rechts verloren, dann war er kurz und dann habe ich von da noch einen Dreipad gemacht. Warum? Weil ich gedacht habe, ich brauche einen Birdie, habe den Putt ein bisschen zu aggressiv gemacht und den nächsten Putt dann nochmal vorbei. Das wäre zum Beispiel ein...
Der wäre es vielleicht gewesen?
Ja, 100% war es der. Dann war aber auch so, dass ich mein Patrick Reed war auf dem Platz noch und er hätte irgendwo in einem Loch nur einen Doppelbogey spielen müssen und nicht einen Triple-Bogey, was er gespielt hat. Dadurch hat sich wieder dann die Position im Leaderboard verändert, was mich dann auch wieder nach hinten gekickt hat. Also ich war eine gewisse Zeit auch...
Der Reed wieder, der fällt immer negativ auf, wenn es drauf ankommt.
Aber so gibt es natürlich zig verschiedene Variationen. Mir ist ja einiges durch den Kopf gegangen natürlich, da wo ich auf der Range stand, aber es hätte auch der erste Schlag der Saison sein können, wo ich einen Punkt mehr mache in der Rangliste.
Ja, okay, klar.
It is what it is. Aber mittlerweile, weil du gefragt hast, wie die Saison war, das ist abgehakt, das war die alte Saison. Und dieses Jahr hat eigentlich ordentlich begonnen, noch im letzten Jahr, was für dieses Jahr zählt, in Mauritius in Südafrika. Und dann kam so ein kleines Loch, ja, wo ich jetzt nicht so richtig performt habe. Es war auch nicht wirklich schlecht vom Spiel her, aber es hat immer nicht gereicht, dass ich ins Wochenende kam oder wenn ich es im Wochenende war, dann war es nichts Besonderes. Das hat sich auch relativ so lang gezogen. Hauptschuldig war ich das Putten. Ich habe auf dem Grün so gut wie nichts irgendwie gelocht dieses Jahr im Vergleich zu den vorherigen Jahren, ohne dass ich irgendwas grundlegend geändert habe. Was für mich wiederum ein positives Zeichen ist, dass ich einfach nur weitermachen muss. Das ist jetzt eine schlechte Phase gewesen.
Yeah.
Aber klar, es wird natürlich zunehmend auch nicht leichter mit dem Blick auf die Rangliste, wenn du sagst, du willst auf jeden Fall dabei bleiben für nächstes Jahr und du jede Woche dir einredest, geduldig bleiben. Irgendwann willst du auch entlohnt werden für die ganze Arbeit und die Geduld, die du reinsteckst. Und es hat jetzt bis vor kurzem gedauert, bis ich in der Domrep einen 6. Platz auf dem Co-Sanction Event mit der PGA Tour gemacht habe.
Aber da warst du ja auch noch nicht so ganz sicher, ob du da überhaupt hin willst.
Richtig, ja.
Oder eigentlich war dein Plan ein anderer, weil du gedacht hast, du kommst nach, war das Schottland? Nee.
Genau, ja. Also Schottland wäre parallel mit dem Kentucky Event gewesen.
Genau, ja.
Und da hätte ich gedacht, dass ich auf jeden Fall reinkomme als 52. vom Ranking letztes Jahr, was immer vom Ranking her geht.
Flug gebucht, alles war ready.
Alles gebucht. Mein Coach hat einen Flug gebucht oder ich für ihn. Ich hatte einen Flug gebucht. Hotel noch nicht.
Okay.
Aber ich war eigentlich 99% sicher, dass ich da in Schottland spielen werde.
Ja.
Und dann war ja in München das Turnier, wo dann auch ich mir einige Chancen ausgemalt habe, weil ich immer sehr gerne in München spiele. Auch so als Brand Ambassador jetzt von BMW fühlt man sich eh noch mehr heimisch und verbunden zum Turnier. Dann habe ich da aber auch nicht toll gespielt und dann ist schon so ein bisschen, also dann war Ende der Woche auch klar, okay, schaffe ich den Cut in München nicht. Nächste Blase geplatzt, dann B, komme ich nicht nach Schottland rein, das war dann zu dem Zeitpunkt auch klar. Und dann war ich komplett lost, ich wusste überhaupt nicht, soll ich jetzt wirklich nach USA fliegen für die 2 Turniere? Momentan läuft es nicht so gut, ich habe nichts gebucht, brauchst ja Visum, Flug, muss ja alles organisieren. Und idealerweise, wo ich das dann wusste, an einem Freitag hätte ich schon am Samstag fliegen sollen. Und ja, dann habe ich mit meinem Caddy mich dann noch getrennt und wir haben die Arbeit quasi beendet zusammen.
Dann nach München war das
nach
dann.
Nach München, genau. Da wusste ich nicht genau, okay, wie mache ich es jetzt überhaupt? Mache ich 5 Wochen Pause, einfach ein Cut-off? Fliege ich nach USA? Fliege ich nur zum zweiten USA? Ich war wirklich komplett lost. Ja.
Hast du ihm gesagt, es ist Schluss, oder hat er eure...
Nee, er kam zu mir, hat gesagt, er möchte nicht mehr weitermachen. Er möchte mehr Zeit zu Hause verbringen.
Gar kein Caddy-Life mehr.
Nee, er möchte gerade das Caddy-Life so ein bisschen hinter sich lassen.
Okay.
Er weiß nicht, wie lange, ist auch legitim. Ich meine, ja.
Aber das kam dann überraschend, oder hast du das gespürt, dass da irgendwas gärt oder dass da...
Nee, das kam für mich überraschend, muss
krass.
Ich sagen, ja.
Okay. Wie geht man mit sowas um? Also du hast jetzt eh gerade gesagt, wieder eine Blase geplatzt im Sinne von, läuft gerade nicht so geil. Dann sagt dein Caddy, mit dem du ja sehr viel Zeit verbringst, der dich in- und auswendig kennt, der eine große Hilfe auch auf dem Platz ist und quasi der Mitarbeiter für dich ist, ihr seid ja ein Zweierteam immer, ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf, so. Also ich wäre jetzt in der Situation erstmal völlig lost, so. Ende. So, also ich wäre jetzt jemand, der sagen würde, okay Leute, jetzt könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken, weil jetzt brauche ich eine Pause. Jetzt ist, habt ihr sie noch alle oder?
Ja, wie gesagt, also wie ich eben gesagt habe, das war natürlich schon auch ein Gedankenprozess zu sagen, jetzt mache ich so einen kompletten Cut-off, mache 5 Wochen Pause, mache nichts. Ich habe, wie gesagt, sehr gut mit ihm verstanden. Ist ein super feiner Kerl, der Jordan. Ich mag ihn persönlich super. Wir haben auch, finde ich, ein super erstes Jahr gehabt. Und aber ich verstehe auch den Prozess von ihm, wenn er sagt, er möchte einfach eine Pause haben von Caddy machen, das ist schon auch ein anderes Leben. Also man ist schon sehr viel weg von zu Hause und wenn er sagt, du, ich möchte einfach einen Break, dann verstehe ich das, akzeptiere das auch. Aber in der Zeit wusste ich jetzt auch nicht, okay, was mache ich jetzt kurzfristig, weil ich ja wie gesagt am nächsten Tag schon hätte fliegen sollen nach USA, bestmöglich.
Ja.
Naja, auf jeden Fall habe ich ja am Samstagmorgen in München noch einen Sponsorentag oder ein Sponsoren-Event gehabt, war da noch anwesend und bin dann erst so um 13 Uhr weggefahren, war dann Pi mal Daumen 16 Uhr daheim. Und auf der Fahrt ist mir eingefallen, eigentlich habe ich ja einen Flug für meinen Caddy schon, für meinen Coach schon gebucht nach Schottland.
Ja.
Das heißt, der hat ja schon eine Woche freigenommen sich.
Weil der eigentlich zu Hause ganz normal Golftrainer
richtig,
ist für
genau.
ganz normale Clubmitglieder
richtig,
und so weiter.
Ja.
So.
Für jeder
hat er alles abgesagt oder
genau, hat eine Woche frei. Dann ist mir eingefallen, warum frage ich eigentlich nicht ihn, ob er bereit wäre, diese Woche umzuswitchen, anstatt nach Schottland zu fliegen mit mir nach USA. Und vielleicht ist die Kombination mit meinem Coach dabei gar nicht so doof. Ja.
Er an der Tasche, am Back.
Genau, und dann habe ich zu ihm gesagt, du, wie sieht's aus? Wollen wir nachher kurz Abendessen gehen? Kommst du zu mir? Und dann kam er zu mir, Pi mal Daumen, 17 Uhr, ich war gerade eine Stunde daheim, sind wir zum Essen gegangen, ich habe ihn gefragt, du, wie sieht's aus? Das Problem war eben, er hatte nur eine Woche freigenommen. Dann hat er gemeint, weiß nicht, aber eine Woche, ja, du, komm, machen wir, let's go. Und beim Buchen der einen Woche hat er gesagt, du, ganz ehrlich, mir geht's gerade so durch den Kopf, diese lange Strecke zu fliegen, alles zu machen wegen einer Woche, mach 2 drum.
Geil.
Mach 2 draus. Und so war das dann geritzt, dass wir beide nach USA geflogen sind. Und ohne jetzt irgendwie einen Caddy zu schmälern oder irgendwie nochmal nachzutreten, das will ich überhaupt nicht, war das sofort vom Gedanke so ein Switch zu sagen, hey, jetzt ist mein Trainer dabei, vielleicht gibt es irgendwie so eine Wende, jemand anderes dabei und ja, wie jetzt alle wissen, war es dann auch so. Also vor allem in der zweiten Woche.
Top 10?
Ja, gab es ein Top 10, was mich dann jetzt nicht in die endlose Sicherheit getrieben hat, aber zumindest mal wieder in die Top 100 mit einigen Punkten und auch für den Kopf, dass ich sage, ich kann es noch und es geht jetzt nach vorne. Und vor allem auf dem Grün, was ich gerade gesagt habe, haben wir relativ lang gestruggelt Anfang des Jahres. War das sehr gut, meinen Trainer mal 2 Wochen dabei zu haben, weil er aus erster Linie quasi gesehen hat, was ich auf dem Grün auch mache. Und ihm ist sofort aufgefallen, dass ich mich tendenziell zu wenig über den Ball beuge. Das ist ihm aufgefallen in der ersten Woche. Dann haben wir dann zwischen Woche 1 und 2 da drin trainiert, dass ich mich mehr drüber beuge. Und dieses leichte Drüberbeugen hat sofort einen riesen Impuls ausgelöst. Ich habe da beim zweiten Turnier sofort die Linien gesehen. Ich habe die Bälle besser getroffen, genau dahin geputtet,
krass,
wo ich auch wollte.
Also so eine Kleinigkeit ist es dann am Ende vielleicht.
Eine Kleinigkeit, aber trotzdem muss man es erstmal sehen. Und vielleicht war es genau richtig, dass er zu dem Zeitpunkt auch vor Ort dabei war.
Ja, perfekt. Super. Ja. So, das heißt aber auch, läuft jetzt gerade die große Caddy-Suche immer noch? Oder bist du jetzt gerade Caddy los? Nimmst du immer vor Ort dann einen der... Wie ist das eigentlich?
Ich habe mir natürlich viele Gedanken gemacht und bei mir ist jetzt so, dass du unterm Jahr ist immer schwierig, dass du, ich will nicht sagen, dass du keinen guten Caddy kriegst, ein bisschen hart für die, die jetzt keinen Job haben, das will ich nicht sagen, aber natürlich ist die Auswahl an Caddys erstmal größer nach der Saison, wenn jeder irgendwie sich neu umschaut, wenn einige vielleicht die Tourkarte verlieren, neue Youngster hochkommen, sich irgendwelche Leute trennen.
Oder ganz viele von der Lift-Tour plötzlich wieder Zeit haben.
Oder auch das, ja.
Kann ja sein.
Deswegen ist so mein Gedanke gewesen, von Grund auf, jetzt spiele ich die Saison zu Ende und dann gucke ich mir nach einem Caddy um fürs Folgejahr,
okay,
der wieder dauerhaft quasi dabei ist.
Und wie organisierst du das jetzt?
Und die jetzigen Turniere genau, habe ich des Öfteren jetzt meinen Trainer dabei.
Okay.
Und das ein oder andere Turnier, Kumpel/ mein Bruder.
Ah ja, stimmt. Ja. Dein Bruder war ja auch Ewigkeiten bei dir am Back.
Richtig.
Das wäre wahrscheinlich wieder eine ganz einfache Lösung. vermisst er es ein bisschen.
Das wäre eine gute Lösung, aber der hat natürlich jetzt einen Job und das ist ein bisschen schwierig natürlich so einfach frei zu machen. Deswegen kommt er jetzt, Anführungszeichen, nur für die BMW Wentworth mit zum Rolex-Event.
Schick.
Genau, ja. Da werden wir als Brüderduo wieder auftreten.
Geil, mega.
Und in Crans-Montana ist ein Freund, der jahrelang quasi da ein Haus hatte und immer wieder da auch vor Ort war. Der kennt sich echt richtig, richtig gut aus. Der war auch beim Turnier schon, ich glaube, 20 Mal zuschauen.
Ah, perfekt.
Und den habe ich dann da dabei, ja. Da freue ich mich auch drauf. Es wird bestimmt eine lustige Woche.
Wir haben heute, oder allgemein ist es ja so, bei den BMW Golf Cups, dass die Spielerinnen und Spieler nach der Runde in der Regel dann nochmal beim Get-Together oder beim Welcome-Back oder wie man es auch immer taufen will, kommen nochmal zusammen und der jeweilige Pro, der dabei ist, zeigt dann auf der Range nochmal, was in diesem Sport so alles möglich ist und was man nicht so alles machen kann und anstellen kann. Mir fällt immer mehr auf, weil die ja ganz viele Fragen stellen, dieses System der Tour, euer Leben, euer Job, euer Business ist vielen gar nicht klar. Also ganz viele denken, das ist der geilste Job der Welt. Also du hast zum Beispiel vorhin mal so gesagt, jemand gefragt, wie viel Zeit du so brauchst oder wie viel du trainierst. Du hast gesagt, so ungefähr 6 Stunden täglich auf jeden Fall. Und dann kam halt so ein Satz wie, ja cool, wenn ich nur 6 Stunden arbeiten müsste, das wäre ja ein Traum und so. Ich habe immer so das Gefühl, dass den Leuten immer noch nicht so richtig klar ist. Ich will denen gar nichts. Also es ist gar nicht böse gemeint, sondern woher sollen sie es auch wissen? Was ihr für ein anstrengendes, auch für den Kopf und für den ganzen Körper, was ihr für ein krasses Leben führt. Klar, ihr seid immer in genialen Ländern. Mauritius, mal eben nach Amerika. Ihr spielt in Crans-Montana, alles geile Plätze, Wentworth und so weiter. Als Zuschauer erlebst du das ja auch nochmal anders. Also wenn du in Wentworth bist, dann kannst du abends noch auf ein Open Air gehen auf der gleichen Anlage. Da ist die ganze Zeit Party. Es heißt ja auch Festival of Golf. Also da ist richtig was los. Aber für euch Spieler ist es ja eine ganz andere Welt. Also für euch ist das das Büro. Ihr geht da zum Physio, ihr geht ins Gym, was dabei ist. Ihr arbeitet euer Programm ab. Das ist vielen so gar nicht bewusst, auch was das für einen Körper bedeutet, so oft zu fliegen, das alles zu organisieren. Immer diese Kosten auch zu haben, die hohen Fixkosten. Und wenn du dann halt ein paar Mal den Cut nicht schaffst, dass du dann eben tatsächlich keine Kohle einnimmst, aber jede Menge Kohle ausgibst. Wie erlebst du so Fragerunden?
Ich finde es immer eigentlich ganz sympathisch so, weil, ja, wie du es gerade gesagt hast, ich merke dann schon auch, dass einige Leute so gar keine Ahnung haben, wie das so aussieht, so ein Tourleben. Auf der anderen Seite kann ich es natürlich auch verstehen. Ich meine, wenn einer nicht diese Nähe hat oder sich nicht dafür interessiert, groß für das Profi-Dasein, woher soll das auch wissen, ja? Wo ich jetzt heute überrascht war, also man sollte eigentlich schon wissen, wenn man Golf spielt, dass ein Profi in der Regel 4 Runden spielt, wenn es erfolgreich ist. Und es kam eine Frage irgendwie auf, wie viele Turniere ich spiele. Dann habe ich gesagt, ja, 28 so im Schnitt. Oh ja, 28 Runden ist ja nicht arg viel.
Einer hat, glaube ich, so gesagt, man muss 20 spielen, damit man sein Handicap irgendwie hält,
ja, genau,
oder so.
Und dann denke ich mir, okay, also 28 Runden sind 28 Turniere, aber das sieht ja ganz anders aus, mein Freund. Also wir haben ja Dienstag Proberunde, meistens noch Mittwoch
Pro-Am.
Dann haben wir mal garantiert nochmal 2 Runden.
Ja.
Bestenfalls arbeiten wir am Wochenende, haben wir nochmal 2 Runden. Das heißt, wir haben in der Woche 6 Golfrunden plus parallel noch trainieren nebenher.
Und ja,
wie du es gerade gesagt hast, auch die Reiserei. Natürlich bereisen wir wunderschöne Ecken in der Welt, gar keine Frage. Was es aber wirklich schwierig manchmal macht, ist, dass immer nur eine Woche irgendwo sind. Also wenn es jetzt, ich glaube beim Tennis ist es, wenn es erfolgreich ist, 2 Wochen irgendwo.
Hm.
Da kann man so, würde ich mal behaupten, schon davon reden, ich komme so ein bisschen an. Jetzt, wir sind immer nur eine Woche, da müssen wir alles checken, wo ist was, wo sind gute Restaurants, wann fährt der Bus wohin, wie lange brauche ich für die Strecke dahin, wo ist die Range, wo ist Puttinggrün, locker. Das muss ja alles immer organisieren. Immer wenn du dann so richtig weißt, wie, wo alles ist und wie alles funktioniert, ist die Woche wieder vorbei.
Was machst denn du so? Du hast mir letztes Mal, als wir uns gesehen haben, hast du mir erzählt, dass du in Bahrain zum Beispiel ins Kino gegangen bist.
Ja.
Aber da ist mir erstmal bewusst geworden, klar, ihr seid ja nicht so wie der Otto-Normal-Depp, Montag bis Freitag im Büro und dann habt ihr ein Wochenende und ihr könnt von Freitag bis Sonntag mal überlegen, was ihr mit eurer Freizeit anfangt, sondern ihr seid immer in einem anderen Land. Wie du sagst, kennst dich nicht aus. So, vielleicht bist du dann Jahr für Jahr und dann weißt du so langsam, okay. Aber als du dann gesagt hast, ja, da ist ein Kino direkt, weil das Hotel ist in dieser Mall, also da kannst du auch relativ schnell aus dem Hotelzimmer irgendwas erleben und bist dann gleich da, wo ein bisschen was los ist und so, das ist ja dann super. Aber die Vorstellung, du gehst dann halt mal so ins Kino, das ist dann für dich so ein bisschen Freizeit. Also, ja klar, brauchst du ja auch. Mal abseits vom Golf, mal abseits immer von eurem Wanderzirkus. Ist ja auch was. Ihr seid ja immer mehr oder weniger in derselben Clique unterwegs. Immer die gleichen Nasen hast im Büro auch.
Richtig.
Aber dann gleichzeitig immer noch so, ich mit Verbindung mit diesem fliegen wir mit dem gleichen Flieger, immer die gleichen Deppen beim Frühstück schon. Das hast du ja beim Büroalltag eher nicht. Da hast halt deine Familie hoffentlich um dich rum so irgendwie. Aber ihr seid immer unterwegs und müsst da immer gucken, dass ihr mal was anderes neben dem Golfen macht.
Jetzt gerade in Bahrain, wie du es gesagt hast, das Hotel ist so ein bisschen, also ist in der Stadt, aber der Golfplatz ist ganz weit weg. Das heißt, wenn du mal vom Golfplatz entschieden hast, ich bin jetzt fertig und komm zurück, dann bist du auch weg vom Golfplatz, ja.
Ja.
Und dann bist du da quasi in dieser Mall-Hotel. Und vom Hotelzimmer bis zum Kinoeingang sind es vielleicht 400 Meter, mehr ist es nicht. Und wir alle kennen es in der heutigen Zeit, da bin ich leider auch ab und an anfällig, dass du einfach im Zimmer hockst mit WLAN und dann kommt nichts im Fernseher, verstehst ja nichts, dann guckst halt ins Handy rein und schiebst ein Bild nach dem anderen. Und dann irgendwann, also ich zum Beispiel bin kein Freund davon, ich mag das nicht so und ab und zu ertappe ich mich da auch drin. Und dann denke ich mir, okay, bevor ich mir jetzt auf dem kleinen Bildschirm irgendwas auf Netflix angucke, warum nicht ins Kino gehen? Es bietet sich da ja an. Und so oft gehe ich eigentlich auch nicht ins Kino.
Ja.
Deswegen ist das so ein bisschen meine Kinowoche in Bahrain geworden.
Weißt du noch, was du da angeguckt hast?
Es war ein ultralanger Film. Was war denn das nochmal?
Ja, nicht so
ich
wichtig.
Komm nicht drauf.
Ja, egal. Aber gibt's so.
Doch, Avatar.
Echt?
Und
ach du lieber Gott, der ist ja wirklich lang.
Fire and Water, Water and Fire.
Ich habe nur den ersten Teil gesehen,
boah,
vor ein paar Jahren, und dann den zweiten.
Das war echt zäh.
Okay.
Es ging so lang.
Okay. Aber hast du vielleicht dann doch in deinem Touralltag so feste Sachen, wenn du zum Beispiel sagst, okay, wenn wir in Wentworth sind, dann will ich, dass wir das und das machen. Oder so Restaurants, wo du sagst, da gehe ich gerne hin, da freue ich mich drauf, wenn wir da sind. Oder wechselt das so von Woche zu Woche?
Nee, das wechselt eigentlich.
Okay.
Ich habe jetzt nicht so ein, also Bahrain ist eine Ausnahme, aber ansonsten zum Beispiel jetzt Grand Montana, dass ich sage, ich muss jetzt da hin. Und ich war in einem Jahr, da war Sebastian Heisler mit auf der Tour. Und der hat Höhenangst, by the way. Haben wir einen Ausflug gemacht mit der Gondel ganz nach oben zum Gletscher.
Ach, schön.
Sebastian hat nicht viel gesehen. Grüße hier gehen hier raus, weil der war immer unten gesessen, hat so die Augen zugehalten. Aber als wir oben waren, war schon wunderschön. Aber das ist jetzt nicht, dass ich das zum Ritual mache, dass ich jetzt jedes Jahr da hochfahre.
Mhm.
Vielleicht dieses Jahr wieder mal schauen, aber ja, ansonsten ist so Bahrain so ein bisschen outstanding, dass es so meine Kinowoche ist.
Wisst ihr eigentlich, momentan ist ja die Situation da unten nicht so sicher, sage ich jetzt mal. Es gibt ja auch eine Reisewarnung tatsächlich und so weiter. Wisst ihr schon irgendwie was in Richtung Ende der Saison, ob es da runtergeht, ob ihr spielt?
Nee, ich bin auch gespannt. Also es soll ja demnächst mal eine Info irgendwie kommen.
Klar,
ja. Das ändert sich ja öfters mal da unten, die Situation, aber bislang ist mir nichts bekannt. Ja. Bei mir ist jetzt momentan eh die andere Sorge, dass ich muss gucken, dass ich die Tourkarte halte, aber klar bin ich auch interessiert daran, ob es da stattfindet, vor allem dann auch zu Beginn des Jahres mit den ganzen Middle East Swing,
ja.
Dubai, Bahrain, Katar.
Sind wir mal gespannt, was passiert.
Ja.
Was glaubst du jetzt mal abseits davon, du hast gesagt, du puttest wieder besser, also du hast zumindest entdeckt, um was es geht, dein Coach hat die Fehlerquelle ausgemacht und so weiter. Was fehlt, um jetzt wieder so ein bisschen reinzukommen? Ich meine, das Top-10-Ergebnis drüben, wo du dann auch gesagt hast, ich fliege da jetzt mit meinem Coach hin, perfekt. Dänemark, war das jetzt wieder ein Dämpfer für dich? Bist du jetzt wieder so ein bisschen vor die Wand gelaufen oder ist alles quasi auch mental alles cool?
Das Turnier in Domrep war natürlich super gut. Zum anderen war natürlich danach 3 Wochen Pause.
Ja.
Ich habe nicht 3 Wochen Pause gemacht, sondern es gab keine Turniere 3 Wochen lang. Wo ich für mich dann gesagt habe, okay, man kann jetzt natürlich die Pause besser genießen, wenn ich jetzt so einen Erfolg hatte, 3 Wochen lang. Zum anderen aber wäre natürlich jetzt schön gewesen, den Schwung direkt mitzunehmen in die 2., 3. Woche. Das gab es aber nicht. Also auch der Top 10 hat mir nicht die Chance gegeben, beim nächsten PGA-Tour-Turnier mitzuspielen. Das war noch so ein bisschen meine Hoffnung, aber hat die Tour dann gleich gesagt, geht nicht.
Hätte dein Coach verlängert?
Ja.
Okay, cool.
Ja, wäre dabei geblieben. Deswegen natürlich, klar, war jetzt die 3 Wochen Pause drin, das war jetzt im Nachhinein nicht ideal. Vor allem war es, wie wir alle wissen, ich war zu Hause in Deutschland, es war wirklich bollenheiß. Und ich habe jetzt auch, muss ich gestehen, nicht mein normales Training abgerissen, also nicht die Anzahl an Stunden verbracht auf der Range, die ich normalerweise verbringe.
Ja.
Und das mit Sicherheit, muss ich im Nachhinein gestehen, war bestimmt ein Grund, warum ich jetzt in Dänemark nicht so geil gespielt habe. Ja.
Okay, ein
paar. Nichtsdestotrotz sehe ich Dänemark so ein bisschen jetzt als verpasste Chance, aber ich bin nach wie vor im Kopf her positiv und weil ich im Training momentan sehr, sehr gut schwinge und den Ball auch gut treffe, auch so Events wie jetzt heute, merke ich, nee, ich bin unter Kontrolle. Das Putten ist nach wie vor gut, wenn ich auch Privatrunden spiele, von dem her sehe ich den nächsten Turnieren eigentlich positiv entgegen.
Jetzt geht für dich auch so ein richtiger Woche-für-Woche-Trip los.
Richtig,
ohne Pause. Wie viele Turniere am Stück spielst du jetzt?
Ich spiele definitiv mal 4, dann vermutlich eine Woche Pause und dann nochmal 4.
Grand Montana dabei, Wentworth ist drin.
Ja, Irland ist dabei, Irish Open. Gut,
jetzt kommen ja ein paar hochdotierte Dinger auch noch.
Richtig, ja. Dann British Masters nächste Woche.
Cool.
Ja.
Welches ist davon dein absolutes Highlight, jetzt mal unabhängig vom Preisgeld?
Ich würde sagen, Highlight ist immer, das muss man einfach sagen, ist Crans Montana, wie das da oben in den Bergen liegt und auch die Historie vom Turnier, das merkt man auch schon ein bisschen, wie das alles aufgebaut ist, ist mit so Blümchen überall, also ich weiß, ob du schon mal da warst. Aber
nee, aber ich hab mit Bernd hat mir immer erzählt, du hast das Gefühl, du schlägst immer aus einer Hotellobby ab, weil das alles so nah ist irgendwie.
Auch, ja, aber wenn du schon dann auf die Range fährst, dann läufst du Richtung Range, siehst im Hintergrund die Berge, das macht was mit dir, das ist schon genial. Klar, das Wetter muss mitspielen, das kann da auch mal nicht so schön sein. Aber so, du merkst da oben, das ist ein ganz besonderer Vibe. Also da freue ich mich echt drauf. Dann aber auch nächste Woche in England, da kommen extrem viele Zuschauer, sind wir gut besucht. Das ist auch sehr motivierend natürlich. Ich mag auch den Platz in England.
Mhm.
Und natürlich auch Wentworth ist ein Highlight, definitiv. Also es kommen jetzt schon ein paar Turniere, wo ich sage, da freue ich mich drauf. Jedes hat so seine spezielle Sachen, aber ja, freue mich auf jeden Fall auf die anstehenden Turniere.
Dann lass uns nochmal ganz kurz zum Schluss in Crans Montana bleiben, weil das war vorhin tatsächlich auch spürbar, dass das viele nicht richtig einschätzen können. Der Unterschied, ob du jetzt, sagen wir mal, auf normalem Sea-Level in Anführungszeichen spielst oder ob du plötzlich da mal oben in den Alpen bist, also auf 2000 Meter ist, glaube ich, ungefähr Crans Montana. Das macht einen riesen Unterschied, wie weit ihr die Bälle haut, ne?
Ja, brutal, ja. Also die ersten 3-4 Tage, eine 3 Tage geht enorm viel Zeit quasi rein, um herauszufinden, wie lange der Ball fliegt, auch bei unterschiedlichen Temperaturen. Es ist da oben in den Bergen, ist ja morgen schon noch relativ kalt und zapfig. Und dann hinten raus wird es dann, also im Verlauf des Tages hoffentlich wärmer. Und auch da macht es einen riesen Unterschied. Aber wenn du jetzt nur mal die Höhe, wenn du sagst 20 Grad bei uns und 20 Grad da oben bei 2000 Meter, würde ich sagen, kann man so Pi mal Daumen sagen, fliegt der Ball 10% länger.
Krass.
Ja. Das ist schon einiges.
Ja. Das heißt aber auch, du hast vorhin erzählt, du hast eine Prozenttabelle, die du für dich so angelegt hast.
Richtig.
Die musst du nochmal gegenprüfen, wenn du jetzt wieder da bist, ob das alles noch schon stimmt.
Die Tabelle stimmt, das weiß ich sicher. Ja,
okay.
Die hat Excel ausgerechnet, nicht ich.
Ah, okay.
Aber ich muss natürlich gucken, wie viel Prozent sind es tatsächlich, bei welchen Temperaturen.
Genau, das heißt also, wenn du eine frühe Startzeit hast.
Ja, dann sind es eher so 9-10%. Und wenn im Verlauf des Tages es 5-6 Grad wärmer wird, dann geht es mehr so Richtung 12-13-14%.
Krass, das werden wir beobachten, wenn wir es dann im Fernsehen sehen.
Klar, wenn du flache Schläge machst, wenn du so dreiviertel Knockdown-Schläge machst, die nicht richtig in die Luft gehen, die fliegen auch nicht so lang natürlich, wie ein Ball, der extrem lang in der Luft ist. Deswegen für Crans Montana fallen eher die ganzen kleinen Wedges, die Flachschläge weg, weil die schwer zum Berechnen sind. Oder auch wenn du in Wind schlägst, dann schlägst du die eigentlich immer hoch, weil da oben bei der dünnen Luft hat der Wind nicht so viel Effekt. Aber du kannst die hohen Bälle einfach mit dieser Tabelle besser berechnen, wie so ein flacher, wo dann einfach weniger Höhe hat.
Krass.
Ja.
Also wir werden es beobachten.
Und für mich das Schwierigste ist,
ja,
wenn du, keine Ahnung, bei 150 Meter zum Beispiel bist, ja,
ja,
dann sind ja 10% weniger, die ich ja eigentlich schlagen müsste, 135 Meter.
Und die Entfernung magst du nicht?
Nein, nein, als Beispiel nur.
Ja.
Wenn ich jetzt aber schaue, muss ich einen 135 Meter Schlag machen, aber trotzdem sieht es ja aus wie 150, weil es ja 150 Meter sind.
Verstehst du, wie ich meine? Ja, klar.
Das ist immer so ein Gefühl, ich habe zu wenig Schläge, ich muss ein bisschen mehr draufhauen, das ist ganz tricky am Anfang.
Das heißt, das Visuelle verarscht dich dann quasi
mit
Beispiel, der Realität.
Keine Ahnung, du schlägst übers Wasser und hast eigentlich gefühlt einen viel zu kurzen Schläger in der Hand.
Ja.
Aber du musst darauf vertrauen, dass die Nummer mit der Berechnung so weit fliegt. Aber immer wieder ertappst du dich dann einfach übers Wasser, über den Graben hinweg, dass du so ein bisschen extra noch gibst, weil du nicht richtig vertraust.
Ist es aber dann in der Woche danach völlig egal oder brauchst du dann da auch wieder so einen halben Tag, um wieder zurückzukommen aufs normale
Level? Nee, danach geht relativ schnell.
Okay. Aber gut, wir hoffen, dass du ganz lange Crans Montana spielst bis Sonntag. Das hoffen wir für alle Turniere, die da jetzt
Danke
kommen.
Danke dir.
Und dann schauen wir mal, wie das so Richtung Ende der Saison so läuft. Wir müssen jetzt das Buffet eröffnen.
Wichtiger Job.
Wichtige Aufgabe.
Ganz wichtiger Job.
Und dann machen wir die Siegerehrung noch zusammen und gucken mal. 9 eines jeden Regionalfinals dürfen dann zum Deutschlandfinale, 11. bis 13. September, Eichenried. Und dann kommen von da die Top-Spieler zum Weltfinale. Das ist echt krass. Also will ich auch nochmal kurz sagen, der BMW Golf Cup, wenn ihr die Chance habt, über euren BMW-Händler nächstes Jahr bei so einem Golf Cup mal mitzuspielen. Das passiert auf der ganzen Welt. Das ist die größte Amateur-Turnierserie der Welt. Über 100.000 Golfer auf der ganzen Welt spielen damit in über 40 Ländern. Und dann treffen sich die Besten der Besten beim Weltfinale. Ist schon mal geil, bei einem Regionalfinale dabei zu sein. Da trefft ihr dann so Raketen wie Marcel zum Beispiel oder Helen Briem letzte Woche in Nippenburg. Alex Knappe war schon da und viele, viele mehr. Max Kiefer. Und dann zum Deutschlandfinale zu kommen, da darf man noch gar nicht erzählen, wer da als Star noch mit auf der Bühne stehen wird. Weiß ich ehrlicherweise auch noch nicht. Und dann geht's halt an irgendeinen speziellen Ort auf dieser Welt zum absoluten Weltfinale. Schaut euch das gerne mal an auf bmbgolfsport.com. Lohnt sich. Das war's aus Winston. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao.